Hallo zusammen und willkommen im Love Train, dem Podcast für Transparenz bei Special Sitter.
Okay. Wow. Wir konnten noch heute. Die Sphäre ist cranky.
Die Hobbits sind auch raus, ne? Ich glaube, die sprechen gerade mit Krisa.
Und mit Lukas.
Hallo. Was ist mit Sebastian? Ist er bei uns?
Weilt noch unter uns, falls du das meinst.
Also ich habe mit ihm vor ein paar Tagen geschrieben, deswegen ich weiß, dass er grundsätzlich da ist. Ja. Aber wo ist der Chine?
So ähnliches wie eine Auszeit im Moment, würde ich sagen.
Ach so.
Ist aber Sebastian nie hundertprozentig Auszeit, sondern immer ein bisschen dann doch da. Mhm. So ist ja so ein bisschen sein Entwurf.
Ja, ich wollte gerade sagen, da wollte Anna aus Nürnberg, hatte mir erzählt, dass er im Dezember den Begleitbuddy für den neuen Menschen in Nürnberg machen wollte. Das ist ja so, einem Fuß ja dann doch irgendwie da.
Nee, ich mache das.
Ja, genau, aber er hat es sich angeboten.
Ja, weil sich sonst niemand angeboten hat und die arme Seele, der kann doch nicht anders. Der muss doch helfen.
Ja, auch sehr lieb.
Ja.
Die arme Seele.
Mhm. Ja. Stell dir vor, du willst, wie Juli, willst immer allen helfen. Ja. Blöd. So. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade beim Liebeszug. So.
Introfrage.
Jemand eine? Ich habe im Zuge des Bewerbungsprozesses für die neue FOC so tiefe Kennenlernfragen mit ChatGPT erstellt. Ihr könnt ja mal eine Zahl von 1 bis 24 nennen, dann gucken wir, was rauskommt. Wenn es zu deep wird, dann lassen wir es.
Mama.
Jemand eine Zahl?
19. Ich habe lange genug gewartet.
Okay. Welche Geschichte aus deinem Leben erzählst du gerne, weil sie dich gut betreibt? Warte, ich muss 10 Stunden nachdenken. Ich will eine Antwort haben.
Weißt du sofort eine Antwort, dann los.
Na, eben nicht.
Ach so. Aber ich falsch verstand.
Beschreib mich. Nichts beschreibt mich so, wie ich bin.
Hier irgendwo, als würde jemand blinken, aber niemand von uns sitzt hinterm Auto. Oder hinterm
im Auto. Ich auch, ja. Ich höre es auch. Die ganzen schönen Momente werden ja rausgeschnitten. Aber die Zuhörenden können sich ja auch eine Geschichte überlegen. Sorry, Martha.
Nee, das macht nichts.
Sollen wir alle die gleiche Frage beantworten? Können wir gerne machen. Ich hätte eine.
Ja, dann ja.
Ist auch so mit. Leider nicht mehr so krass, wie sie damals war. Aber also, wenn ich irgendwann mal wieder an den Punkt komme, das wäre auf jeden Fall mega. Ich habe mal eine kleine Fußballtruppe trainiert und ich war Co-Trainerin, das heißt, wir waren zwei Trainer und ich war halt noch jung. Und der Trainer, der war älter und der hatte irgendwann die Idee, wir waren halt so, echt, das waren richtig viele Kids. Und der hatte irgendwann die Idee, lass mal zwei Mannschaften machen und lass mal in stark und schwach aufteilen. Allein schon das war top, habe ich gesagt, ja, okay. Ah ja, und du nimmst die Schwachen. Und ich so, ja, okay. Und dann hatte ich halt die Mannschaft. Und da muss ich jetzt sagen, mein kleiner Bruder war auch drin und deswegen finde ich es ganz cool, dass ich dann die Mannschaft hatte, damit ich weiter Zeit mit meinem kleinen Bruder verbringen kann. Und der fand, das war halt so ein Alter, wo man auch so Sandburgen bauen während eines Fußballspiels richtig cool fand. Also nur, ne? Und damit ihr das Alter irgendwie so einschätzen könnt. Und komischerweise hat diese Mannschaft viel verloren. Also wirklich. Also da waren halt Kinder dabei, die konnten nicht rückwärts laufen und so. Und das war halt echt so eine ganz witzige Truppe. Und trotzdem war es halt eine meiner Hauptaufgaben, neben denen halt irgendwie so ein bisschen Fußball beizubringen, halt auch immer so ein bisschen die Motivation hochzuhalten. Und eines Tages habe halt immer so Scherze gemacht, ich so, Leute, wenn ihr mal ein Spiel gewinnt, ne, ich tauche hier auf im Cheerleader-Kostüm und tanze euch den Siegertanz. So. Und dann so, oh ja, voll cool, wir kriegen das irgendwann hin. Und ich so, ja, kriegt ihr hin, gar kein Problem. Und ich war halt immer die am Spielfeldrand irgendwie so mitgelaufen ist, ne, wenn es zum Tor ging, immer so, ja, weiter so. Wah! Und eines Tages war es wirklich soweit, da hat diese Mannschaft gewonnen. Und eine Mutter hatte bei jedem Spiel immer ein Cheerleader-Kostüm dabei, damit ich meine Wette einhalten kann. Und dann stand ich da vor den Kids und den Eltern, hab ein Cheerleader-Kostüm angehabt und den Siegertanz getanzt. Und ja, das ist so ein bisschen, ich würde sagen, das beschreibt mich ganz gut so. Wenn es so rückwärts und bergab geht, dann kann ich immer noch ganz gut wie die Fahne hochhalten. Ja.
Cool. Auch so richtig mit so einem Mini-Rock und so, also so wie man sich das vorstellt.
Ja, war schon krass amerikanisch. Also ich habe mich auch gewundert, dass sowas existiert in unseren von Krabbenkutzen,
ja. Ja. Cool. Mir ist auch eine Geschichte eingefallen. Ich kann gleich jetzt nichts machen. Ich bin letztes Jahr im Dezember das erste Mal alleine, also ich bin erstmal weit weggeflogen und auch alleine weit weggeflogen und habe mich so ein bisschen durch Foren durchgelesen, was man halt so braucht, mitnimmt. Ich bin nach Thailand geflogen und hatte dann so ein bisschen meine Packliste und bin dann losgeflogen und hatte dann mein Handgepäck und meinen großen Backpack. Und mein großer Backpack ist dann in China hängen geblieben und dann saß ich in Bangkok mit meinem Handgepäck und ich hatte literally nichts dabei, was man vielleicht für die nächsten Tage bräuchte. Also normalerweise packt man vielleicht ein Zahngepäck, sowas wie eine Zahnbürste, vielleicht noch ein Wechselflipper oder so. Hatte ich alles nicht. Ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, dass mein Gepäck nicht ankommen könnte. Und dann stand ich da in einem fremden Land, alleine, in Bangkok, ist ja riesig. Bin dann erstmal, dachte ich mir so, ja, okay, das ist halt jetzt so. Bin dann bei 30 Grad mit meinem Fließpulli, meiner Jogginghose und meinen Turnschuhen dann nach Bangkok reingefahren. Und hab dann erstmal in diesen, ich weiß nicht, ob in diesen Shopping-Malls mal wart, das sind ja solche riesen Shopping-Malls, da kannst du dich da verlaufen, so groß sind die. Hab dann erstmal angefangen, nach sowas zu suchen, wie in der Drogerie oder so. Und hab dann meinen ersten Tag damit verbracht, irgendwie ein T-Shirt, ein Schlimmer und eine Zahnbürste und ein Duschgel zu organisieren. Und bin dann am Abend komplett fertig in meinem Hotel angekommen. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut so, wie ich bin. Also, so ein bisschen zerstreut. Und auch so ein bisschen naiv. Auf eine sehr witzige Art und Weise. Ich meine, am Ende ist alles gut gegangen und ich war im Vertrauen, dass mein Gepäck kommt. Kam auch am nächsten Tag. Aber ja, also neben mir war ein Pärchen, da hat die Frau deutlich mehr eine Krise bekommen als ich. Ich saß da vor dem Menschen und war so, okay, na dann improvisieren wir jetzt mal.
Oh ja, sehr gut.
Ja.
Könnte mich auch beschreiben.
Bestärkt das dich nicht auch, mich jetzt zumindest sofort? In dieser Überzeugung, dass schon alles hinkriegbar ist und dass man nicht alles perfekt vorgeplant haben muss.
Ob mich das bestärkt?
Ob dich das so ein bisschen flexibler macht auch dadurch oder? Ja,
total. Ich glaube, dass ich generell so versuche immer mehr so durch mein Leben zu gehen, dass sich am Ende irgendwie alles richten wird, ohne dass ich immer den perfekten Plan haben muss. Und es ist auch so.
Ich finde nicht voll nervig, am ersten Urlaubstag, wenn man so richtig fertig ist, erstmal irgendwie herauszufinden, wo ich eine Zahnbürste herbekomme. Also, ich hätte lieber einen Cocktail in der Hand.
Same, aber es war auch ein Abenteuer. Es war ein wirkliches Abenteuer. Und das war für mich so auch dieses Motto der Reise, es wird ein totales Abenteuer.
Von dem Cocktail hätte sie jetzt nicht erzählt. Okay, ich habe eine in meiner... Ich habe die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger gemacht und es gab da einen Klassenclown, der war nicht ich, aber irgendwie habe ich ein Faible für Klassenclowns und hänge mich da immer ganz gerne ran. Und wir haben eigentlich die ganze Ausbildung immer versucht, möglichst am Rande der Akzeptierbarkeit Scheiße zu bauen und auch alles auszuprobieren. Und in einer unserer Unterrichtsfächer hatten wir das Thema Bulimie als eine ganze Weile behandelt und dann sind wir an dem einen Fakt hängen geblieben. Ja, könnt ihr nehmen, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, aber vor 10 Jahren war es noch gelehrt, dass Menschen mit Bulimie in einem gewissen Stadium es schaffen, 10.000 Kalorien auf einen Schlag zu sich zu nehmen. Also innerhalb von einer Fressattacke sozusagen. Und dieser Klassenclown und ich haben beide das Gleiche gedacht und uns angeguckt. Das schaffen wir auch. Und das beschreibt mich ganz gut, weil, also wir haben es natürlich auch ausprobiert und wir haben es sogar gefilmt und ein Video draus gemacht. Und dieses Video durften wir dann sogar, weil wir dafür bekannt waren, mit unserer Klassenlehrerin zusammen vor der ganzen Klasse dann abspielen. Also wir haben da sozusagen ein kleines Wettkampfvideo draus gemacht. Falls es jemand interessiert, ich habe mich für Croissants mit Sauce Hollandaise entschieden als meine Hauptmahlzeit. Und mein Kumpel damals hat sich für das Trinken einer gesamten Flasche Olivenöl entschieden, weil die alleine 4.500 Kalorien hat. Und da haben wir beide sehr viel gelernt. Das war sehr spannend und lustig. Das beschreibt mich ganz gut, weil ich in vollem Respekt vor der Sache trotzdem Interesse habe, da eigene Erfahrungen dran zu machen. Also ich distanziere mich natürlich von jeglicher Verniedlichung dieses Themas und möchte damit gar nicht sagen, dass ich irgendwas davon nicht ernst nehme oder so. Und trotzdem kann ich in ein Thema reingehen und da meine Erfahrungen mitmachen und meinen Spaß auch dran finden, obwohl ich das Thema an sich gar nicht damit diffamieren möchte. Und das führt bei mir öfter mal zu Missverständnissen. So.
Ich glaube, ich habe keine Geschichte. Ich habe eine kleine, also es ist keine Geschichte, die mich beschreibt. Weil mich zu beschreiben, bräuchte man Trilogie. Aber ich wurde in der Schule in der 11. Klasse, oder in 12. zu einem Gespräch gebeten von meinem Klassenlehrer, der mich dann gebeten hat, doch mein Pin, den ich hatte, von meinem Pullover abzunehmen und ihn bitte nicht mehr zu tragen, weil es die Lehrer stört. Da stand Fuck School drauf. Ja.
Ich kann nicht sagen,
dass ich das, also ich hab's von meinem Pullover runtergenommen, aber ich kann nicht sagen, dass dieser Pin nicht mehr in der Schule zu sehen war. Ja.
Schön an den Rucksack von Lehrer rangepinnt. Sehr gut.
Ja. So, wir gucken einmal in unser Dokument für Themen, die wir hätten. Und ich sehe kein Datum, also von oben nach unten. Wären wir Komplexität versus Hierarchie 3.
Ja, da wollten wir ja eigentlich eine ziemlich coole Aufgabe draus machen, dass wir so eine Art Arbeitsgruppen bilden und Maßnahmen mal im Detail erarbeiten, die dazu beitragen, Kommunikation zu stärken und Intransparenz zu verringern. Das wäre dann in Folge die 4. Folge, die sich damit beschäftigt. Und wir können diese Arbeitsgruppen nicht bilden. Also wir könnten jetzt eine bilden, weil wir zu 4 sind. Ja, aber dann ist dieser Wettbewerbswitz irgendwie nicht da, der mich unheimlich gereizt hat.
Wenn das jetzt 9 Leutchen sind. Ich weiß auch, dass Lukas sich sehr viel mit dem Thema schon beschäftigt hat. Dessen Input dürfte natürlich nicht fehlen jetzt.
Dann bin ich in Lukas Arbeitsgruppe.
Ja, okay.
Und wir später gewinnen.
Ich starte lieber ohne Vorwissen. Und die nicht
gebreitet. Als ob du dir darüber gar keine Gedanken machst. Seit 2015 denkst du so eine Kommunikation, Intransparenz, ne. Gewinnt nicht.
Ja. Okay, dein nächstes Thema könntest du auch einfach anbringen. Ich wünsche mir einen Raum, wo wir über die Strategie, Maßnahmen, Fokus 26 reden.
Genau, richtig. Da wollte ich, hatte eigentlich gehofft, dass auch ein Hobbit vertreten ist, aber heute nicht, aber die hören das ja nach. Ich wünsche mir, und deswegen könnte ja sein, dass der Love Train die erste coole Runde dafür wäre, ich würde mir gerne anhand der Jahresplanung für 2026, das ist ja meistens eine wirtschaftliche Planung, weil man die ja auch an Banken abgibt oder auch an unseren Beirat, um halt Wirtschaftlichkeiten auch zu besprechen. Daran kann man auch sehr gut ableiten, wo sind wirtschaftliche Gaps, ne? Also Sommerloch ist da sehr gut ableitbar, logisch, aber auch andere Ferien. Und anhand dessen würde ich gerne einmal ganzheitlich besprechen, welche Maßnahmen wir wann bei den Standorten mit unterstützen könnten, beispielsweise. Und auch nochmal so einmal Revue passieren lassen, was wir 2025 auch schon erledigt haben, ne? Oder schon gut besser gemacht haben. Also die Hobbits waren ja in sehr vielen Verhandlungen mit dabei, wo wir auch bessere Kostensätze rausbekommen haben. Aber es gibt ja noch weitere Standorte, die man vielleicht unterstützen könnte, um in der nächsten Runde Kostenverhandlungen weiter nach vorne zu bringen. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich mir gerne angucken würde, um zu sagen, okay, in Q1 schauen wir uns die Leistungsträger bei dem Standort an und fragen, ob da Unterstützung notwendig ist. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Und genau, auch ich hatte das auch schon in der Heartbeat-Nachricht kommentiert bezüglich des Starts von neuen Standorten nach dem Hannover-Konzept. Auch da würde ich gerne gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, uns irgendwie einschränkt, wenn wir sagen, öffnen wir im Laufe des Jahres 3 Standorte, öffnen wir 6 Standorte, was würde passieren, wenn wir 10 Standorte öffnen? All das, da hätte ich total gerne mal den Raum und die Zeit zu, das durchzuspielen. Und ich dachte, der Love Train mit all den Perspektiven ist vielleicht ein cooler Startpunkt. Und danach könnte man halt diesen Vorgedanken oder diese Vormaßnahmen die man besprochen hat. Vielleicht könnte man daraus auch ein Meta-Team im Deutschland-Team machen, um da irgendwie noch weitere Ideen mit reinzubekommen. Auf jeden Fall wäre mir das, ja, ich habe einen richtig krassen Wunsch, das zu machen. Und wenn ihr sagt, im Love Train habt ihr da gar keinen Bock drauf, dann würde ich einen Arbeitszirkel bilden. Aber wäre vielleicht auch cool, ein cooler Inhalt für eine öffentliche Podcast-Folge. Juli.
Genau, ich finde beide Ideen gut. Also sowohl zu sagen, wir machen es im Love Train, aber auch einen Arbeitszirkel daraus zu formen. Ich finde auch, dass das vielleicht an das gestrige D-Team auch so ein bisschen gut anschließt, weil ja irgendwie wahrscheinlich der Wunsch nach Transparenz, nach wie sind wir aufgestellt, wie wollen wir das Jahr 26 irgendwie beschreiten, ja, glaube ich, schon auch stark vertreten ist im Team, dass sich alle gut abgeholt fühlen und irgendwie auch das Gefühl haben, so mitentscheiden zu können. Und dementsprechend finde ich die Idee richtig, richtig gut. Und finde beide Ideen auch gut mit den jeweiligen Gruppen.
Noch weitere Meinungen, Ansichten, weil sonst würde ich das irgendwie versuchen zu initiieren und voranzubringen.
Also ich bin dabei, egal ob hier oder in eine extra Gruppe.
Ich möchte das zu zweit ausmachen und sage euch dann Bescheid. Kleiner Spaß. Ich bin natürlich auch dabei. Hier in dieser Konstellation können wir, glaube ich, nur sagen, welche Szenarien wollen wir sehen, weil zugucken, wie jemand die Excel-Tabellen dazu ausfüllt, macht natürlich in dieser Runde wenig Sinn. Wir bräuchten also erstmal alle Szenarien, dann muss die Arbeit getan werden, um diese Szenarien tatsächlich auch aufzustellen. Vor allem geht es ja hier um die finanzielle Betrachtung. Und dann können wir diese Szenarien besprechen. Das sind also irgendwie, wir könnten jetzt schon mal sagen, welche Szenarien das wären, die wir ja, sehen gut. wollen.
Ich habe mich gerade auch gefragt, ob wir, also da habe ich keinen Überblick, ich weiß nicht, ob ihr da einen Überblick dazu habt, aber ob denn nicht schon auch Standardleitungen bei uns sind, die den Wunsch haben, Standardkoordinatorinnen, sorry, die den Wunsch haben, vielleicht in diesen Hannover-Konzept einen Standort zu gründen und sich da vielleicht schon so ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, weil bei Nosbea habe ich es am Rand mitbekommen und ich kann mir gut vorstellen, vielleicht ist das jetzt auch der Wunsch von dem einen oder anderen oder der einen oder anderen schon drin. Und da finde ich, glaube ich, mal so eine Abfrage ganz cool. So, wer hatte da Bock drauf? Oder hat sich da manchmal Gedanken dazu gemacht und würde da gerne so ein bisschen, ne? Da können wir da ein bisschen sammeln. Na, da?
Wo Friedrich, Theo und vorhin wir das vorgestellt haben, war das ja ein Aufruf, wo sie gesagt haben eben, dass die Svea, Friedrich wahrscheinlich und Theo das starten würden oder da Ansprechpartner wären, wurde ja angefragt gleich, wer noch Bock hat, das zu machen, soll sich melden. Fred, ich weiß nicht, ob da eine Rückmeldung kam bei dir oder nicht, ob sich jemand, okay. Also dann ja auf jeden Fall, weil in schriftlicher Form ist es vielleicht ein bisschen prägender, beziehungsweise man kann sich länger damit beschäftigen und dann eine Entscheidung treffen. Genau.
Ich finde die Idee, ein super paar Szenarien zu sammeln. Also das erste Szenario, was ich wirklich spannend fände, ist, was für Effekte hat es, wenn wir einen Standort aufmachen, wenn wir 3 Standorte aufmachen, wenn wir 10 Standorte aufmachen? Sieht man da irgendwas? Also das wäre ein Szenario, was ich mir gerne angucken wollen würde. Nata?
Ich finde es spannend, das hatte der Finn gestern angesprochen, ich weiß nicht, ob das so angekommen ist, wie spontan sind wir oder wie flexibel sind wir bei Standorteröffnung? Weil es hatte er angesprochen, dass wir, auch wenn wir es im März einen Standort eröffnen, kommen trotzdem die Fragen, hey, ihr wusstet das doch bestimmt davor. Also was sind da für Möglichkeiten, Konsequenzen und so weiter? Weil wenn wir von vornherein, bevor wir in das Jahr starten, schon alles vorlegen müssten, dass wir jetzt 10 Standorte oder 5 Standorte eröffnen möchten, obwohl wir keine Sicherheit dahinter haben. Wie flexibel ist man da? Oder wenn man sagt, wir möchten 3 und dann kommen aber 10 raus, ist das, also wie entwickelt es sich? Das wäre auch super spannend, finde ich.
Also damit wir dann auch uns ein Szenario überlegen können, ist das ja eine gute Frage nach dem Grundsatz. Und ich denke, es muss das Selbstverständnis bestehen, dass wir den Plan komplett um 180 Grad drehen, wenn wir merken, das klappt so nicht. Immer. Jederzeit, jeden Tag. Oder es klappt mega, mega gut. Hier ist noch eine Gelegenheit. Stand zwar nicht im Plan, aber guckt euch die anderen an. Es klappt echt krass. Lasst uns das machen. Es muss immer möglich sein. So ein Plan ist so, für mich ja sowieso kontraintuitiv grundsätzlich, aber hilfreich, um Wirkungen zu verstehen. Aber für mich nicht Also es ist wie so eine Vorgabe in einem Amt, wo am Ende keiner mehr weiß, ob das noch Sinn ergibt, aber wir haben das mal gesagt und deswegen müssen wir es machen. Also das wäre für mich schon wichtig. Jeder Plan war zu dem Zeitpunkt, als er gemacht wurde, mal ein Plan. Hat immer die Möglichkeit, komplett über den Haufen geworfen zu werden.
Gut, aber vielleicht habe ich das missverstanden, aber unsere Jahresplanung, also was uns als Unternehmen angeht, so von allem losgelöst, bin ich vollkommen bei dir. Weil es kann sein, dass wir irgendwas uns ausdenken, was komplett neue Start für die Standorte sind oder für die Teams und so weiter. Aber wir sind ja gebunden. In dem Fall für mich ist die Jahresplanung an die finanziellen Seiten, wo wir angebunden sind, geknüpft. Und da ist es ja schon ziemlich feste. Also ich verstehe, was du meinst. Wie gesagt, losgelöst von allem wäre ich vollkommen bei dir, aber manchmal, und beziehungsweise dafür machen wir die Jahresplanung, um zu gucken, wo sind die Freiheiten und wo sind die ganz festen Grenzen, die wir vielleicht gar nicht umreißen können oder wo gibt es die Vorgaben, an die wir uns halten müssen, damit wir einfach eine gewisse finanzielle Sicherheit haben oder allgemeine Sicherheit oder dass die Leute uns nicht weglaufen, weil wir irgendwie blöde sind. Keine Ahnung, ne? Das ist jetzt gesponnen. Deswegen habe ich gedacht, Jahresplanung.
Also so ein bisschen beides, finde ich. Also eine Jahresplanung anhand von Wirtschaftlichkeit zeigt uns halt so ein bisschen auf, welche taktischen Maßnahmen man erbringen müsste, um halt prognostizierte Gaps auffangen zu können. Aber trotzdem sollte uns das jetzt nicht in der Strategie, also in der Strategiefindung oder in der Ideenfindung, was man alles machen kann, einschränken. Also natürlich, na, da kann man sagen, okay, vielleicht sind die Standortgründungen eigentlich ein gutes Beispiel, dass man sagt, okay, Standortgründung ja, im Hannover-Konzept wie abgenickt, aber 20 sind nicht drin, aber 10 wären drin oder 5 wären drin. Ne? 10 sind nicht drin, aber 5 kann man gut stemmen, so dass man das irgendwie so ein bisschen auch wieder so ein bisschen in diese Realität einordnen kann, dass man so ein Match hat zwischen Strategie und Taktik und einfach die Jahresplanung oder die wirtschaftliche Jahresplanung als Hilfestellung und als Orientierung nimmt. War das verständlich?
Voll. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir, also wir sind ja generell nicht so super, super, super streng. Also wenn wir jetzt sagen würden, es sind 5 drin und dann entsteht aber eine 6, glaube ich, wäre das ja auch noch irgendwie in Ordnung. Aber damit wir einfach so einen groben Richtwert haben und uns einfach so wie dran entlanghangeln können. Und genau, also ich sehe das jetzt auch nicht als super krass strenges Tool und Instrument und ne, dieses, wir haben gesagt, es dürfen nur 5 und dann bleibt es auch nur 5. Ich glaube, dafür sind wir alle gerne auch einfach mal risikobereit und bereit, auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und das zu wagen. Aber als Orientierung einfach finde ich das schon richtig und gut.
Ja. Was ich mir auch gerne angucken wollen würde, wäre, also bitte jetzt keine Herzattacke bekommen, aber wir müssen, glaube ich, so langsam schon mal reinschauen, was es bedeuten könnte, also ab welchem Zeitpunkt und es vielleicht sogar auch möglich wäre, nochmal auch die Tarife zu erhöhen, weil ich glaube, dass wir jetzt mit den ganzen, mit der Inflation und auch wirklich alles teurer wird, also das klingt so kacke, aber es wird wirklich alles teurer, dass wir so langsam echt schauen müssen, dass wir da noch auch einen fairen Lohn zahlen können. Natürlich auch alles im Maße, ne? Auch orientiert an der Jahresplanung. Und ich habe schon so ein bisschen, also schon rausgehört, dass 26 auf jeden Fall also wahrscheinlich nicht machbar ist. Aber wie können wir irgendwie darauf hinarbeiten, dass vielleicht 27 was drin wäre, ne? Also was müsste man dafür tun? Und das würde ich mir auch gerne als Szenario angucken. Also ich will jetzt nicht richtig, also ich möchte jetzt nicht Jahresplanung 2027 angucken, aber was müsste man sozusagen 2026 in die Wege leiten, dass wir uns diese Option oder Möglichkeit nicht verbauen. Das wäre mir auch total wichtig, weil ich glaube, ja, jetzt gab es auch schon so ein paar Nachrichten, dass wir auf jeden Fall auch nicht mehr so ein bisschen, also wir sind jetzt nicht mehr an der Spitze quasi, was so Tarife angeht oder Tarifzahlungen. Ich glaube, der BPA hatte ja auch irgendwie Zahlungen veröffentlicht, die sozusagen den Mitarbeitenden irgendwie ermöglicht werden können. Wie auch immer die das schaffen, aber dass man sich das einfach mal anschaut als Strategie. Was würde das bedeuten? Was müsste man tun? Woran kann man festmachen? Welche Tarife angebracht werden, etc.? Das wird es irgendwie vorbereiten. Vereinigte Königreich ruft an. Ich glaube, das ist die Queen, die möchte uns ein bisschen Geld übersenden.
Vielleicht haben die heute Abend angerufen.
Ich bringe einen Punkt rein, was zu Tarifanpassung reinspielt. Und zwar ab dem 1. Januar 26 wird der Mindestlohn erhöht auf 13,90 Euro. Und das bedeutet ja, dass wir unweigerlich den Tarif anpassen müssen, beziehungsweise die Preise.
Ja, wir haben das schon auf dem Schirm. Genau, der unterste Tarif quasi, der muss angepasst werden, so oder so. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, da wollten wir die Hobbits gucken, welche Mitarbeitenden das betrifft, aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass das eine Handvoll Menschen sind in den jeweiligen Standorten. Aber ja, das ist diese Liste, wen es betrifft, das soll an die Standorte rausgehen, dass wir da die Anpassung rechtzeitig machen.
Korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber das betrifft alle, weil wir bei allen Berechnungen einen Mindestlohn als Basis nehmen. Und darauf wird alles berechnet, die Erfahrung, die Ausbildung und so weiter. Das heißt ja, es betrifft alle, wenn der Mindestlohn steigt.
Haben wir einen Programmierer hier, der den Tarifregler programmiert hat? Ach, mit Friedrich, schön, dass du da bist. Hier ist das schon das aufgesetzt.
Was für ein Zufall.
Danke für die Einladung, dankeschön, hallo. Dass die 12,55 sind, glaube ich, heute schon nicht mehr Mindestlohn. Ja. Das ist deswegen... sieht man daran schon sehr gut, dass die zwar als Basis galten, als sie der Mindestlohn waren, aber dass die Basis erstmal nicht direkt mit dem Mindestlohn gekoppelt sein muss. Wir können die Basis, auf der dann hochgerechnet wird, bei 12,55 stehen lassen. Und unsere Pflicht ist einfach nur, alle, die unter dem tatsächlichen Mindestlohn dann landen würden, auf den Mindestlohn hochzustellen. Unser Tarif darf also diese Basis behalten. Wir dürfen halt nur niemanden natürlich unter Mindestlohn bezahlen und stellen deswegen alle, die nach unserem Tarif darunter landen würden, auf den Mindestlohn hoch. Das ist auch jetzt schon so. Nur nicht mit dem neuen Mindestlohn, sondern mit 12,55, glaube ich. Also, wenn ich hier nichts mache und auf Festgehalt gehe, und 100 Urlaubstage eintrage. Achso, dann geht das nicht mal, oder? Das ist nicht zulässig. Hier sind die Tariferhöhungen. Ah ja, die gehen schon über den Mindestlohn. Durch die Tariferhöhungen 24 kommt man gar nicht mehr unter den Mindestlohn. Ja. Aber jetzt, nächstes Jahr, das ist ja über mehr als 13 Euro, ne?
13,90 Euro.
Genau. Dann würde jetzt der Tool und auch das System in den Profilen, alle, die bei 13,03 Euro landen, nämlich alle, die gar keine Erfahrung im sozialen Bereich haben und keine Ausbildung in irgendeiner Form und festes Gehalt wollen, die würden dann einfach von 13,3 auf 13,90 hochgestuft. Automatisch. Mit 6 Monate auch noch, die mit einem Jahr schon nicht mehr. Die mit Assistenzausbildung sind auch schon über Mindestlohn. Es gilt nur die keine Erfahrung, keine Ausbildung. Oder 6 Monate Erfahrung, keine Ausbildung. Da siehst du immer noch sehr nachdenklich aus.
Ja.
Über den Kopf.
Ja, weil warum haben wir denn dieses Berechnungstool, wenn das nicht der Wahrheit entspricht? You know? Es ist jetzt, ich weiß nicht, inwiefern ich bereit bin, diese Diskussion jetzt zu starten, da bei mir im Kopf noch 2 andere Sachen rumschwören. Aber vielleicht magst du was dazu sagen, warum nehmen wir irgendeine Basis dann einfach, um eine Basis zu haben?
Irgendwo muss man anfangen zu berechnen. Also auf was willst du sonst Erfahrung und Qualifikation raufrechnen?
Ja, aber wenn wir das nicht... Also vielleicht ist mein Gerechtigkeitssinn jetzt gerade zu krass ausgeprägt, ich weiß es nicht. Aber wenn wir das nicht an den gesetzlichen Vorgaben hier halten, sondern drunter gehen, dann macht das für mich keinen Sinn.
Gehen wir dann drunter? Wir gehen noch gar nicht drunter.
Alle doch, wenn wir Mindestlohn. Nicht den Mindestlohn, aber wir haben ja nicht den Basis von Mindestlohn, sondern wir haben jetzt gerade irgendein Basis und wollen den ja beibehalten und darauf rechnen wir Ausbildung und Erfahrung drauf und
gab's auch schon Lohnerhöhung auf der Basis, ne? Hier 2023 2,5% mehr, 2024 10% mehr. Also im Prinzip könnte man sagen, das Niedrigste, was man überhaupt verdienen kann, ist 13,03 Euro und nicht 12,55 Euro im Moment bei uns. Durch diese beiden Tariferhöhungen. Ich kann dir auch dieselbe Formel machen, nur die Basis ist 3. Oder die Basis ist 6. Also man braucht halt einfach den Wert, von dem man startet.
Sonst durch die Erhöhungen vom Tarif ist es abgegolten, dass...
Nö, das ist eine rein mathematische Frage. Und wenn das gerade... kann ich dir gerne nochmal genauer erklären, aber man kann nicht ohne eine Basis eine Formel aufsetzen.
Nee, das verstehe ich absolut, dass man nicht ohne Basis. Die Frage ist, warum die Basis nicht der Mindestlohn ist.
Wir die Formel so umbauen. Das ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist. Also es braucht halt super viel Arbeit und die Leute werden dasselbe verdienen, als wäre unsere Basis weiterhin 12,55. Dann baue ich den ganzen Rechner so um, dass die Basis dann 13,80 Euro ist oder 90 und alle verdienen genauso wie vorher und niemand unter Mindestlohn. Es ist halt einfach nur eine andere Formel, die dahinter liegt. Es macht aber keinen Unterschied.
Ja, das ist spannend. Ich glaube, was Nata wahrscheinlich hinaus möchte, weil das war gerade auch mein Denkprozess, dass wenn wir die Basis erhöhen, würde sich damit das Gehalt auch automatisch erhöhen. Ja. Ich glaube, deswegen da ist diese Frage entstanden oder da ist halt dieser Knoten.
Naja, ich müsste die Formel anpassen, ne? Weil wir ja keine Tariferhöhung beschlossen haben.
Richtig.
Wenn wir die Basis erhöhen, kann ich auch auf 461 machen. Ich muss dann halt nur die Formel so bauen, dass unser Tarif wieder passt, die dahinter kommt.
Okay, das
heißt, die Basis ist fast irrelevant, weil die nur bestimmt, wie nachher die Formel zu sein hat, damit der Tarif stimmt.
Aber ich bin verwirrt.
Für alle, die zuhören, ihr könnt auf unserer Website specialsitter.de/Arbeitgeberin diesen Tarifrechner einmal angucken und da seht ihr auch, wenn ihr da verschiedene Sachen auswählt, wie der Tarif zusammengerechnet ist. Und die Basis ist im Moment 12,55 Euro. Das war damals sehr einfach, die zu wählen, weil das damals der Mindestlohn war. Dann ist es einfach nur logisch, die zu wählen, weil es super einfach dann zu berechnen ist und super easy nachvollziehbar. Aber es ist nur zufällig sozusagen, der Einfachheit halber, damals der Mindestlohn gewählt worden. Das ist aber nicht nötig. Als Basis kann alles gewählt werden. Pi zum Beispiel könnte ich als Basis. Ich will es nicht. Ich glaube, ihr habt es verstanden.
Ja, voll. Also so wie ich versuche es mal wiederzugeben, vielleicht löst es bei Nata den Knoten. Im Prinzip geht es darum, dass wir uns angucken, was wollen wir tariflich zahlen, also was soll am Ende rauskommen. Und dann ist es egal, womit wir vorne anfangen, weil wir die Formel dann so anpassen, dass wir dahin kommen, was wir zahlen möchten. Und dann ist es egal, ob 1 Euro oder 13,90 die Basis sind. Richtig?
Ja. Da ich ja nicht verändern darf, ohne dass das ganze Unternehmen das beschließt, was hinten rauskommt, muss ich, wenn wir die Basis verändern, die Formel anpassen, damit unser Tarif, den wir beim letzten Mal in 24 beschlossen haben, weiterhin stimmt.
Ja, verstanden. Ich glaube, Nata hängt noch.
Ich hänge nicht.
Treffen wir uns nochmal zu zweit.
Nee, ich weiß, was ich weiß. Ich bin auch gut in Mathe. Ich glaube, ich habe andere Probleme damit und da hat der Friedrich recht. Vielleicht müssten wir das erstmal untereinander besprechen, bevor meine Gedanken sich zu tief in dieses Thema einbuddeln.
Finde ich gut, klär das mal.
Du, jetzt weitere Themen für deine Szenarienfragen.
Ja, genau. Gibt es noch Szenarien, die wir uns strategisch gerne angucken möchten? Also, was wir uns einmal, das ist jetzt kein Szenario, aber was wir einmal als mögliches Ziel uns angucken könnten, müssten, sollten, in Zusammenhang mit unseren Löchern, also mit unseren Umsatzlöchern, die wir übers Jahr verteilt ja haben, sind halt auch Cashflow-Puffer, also Cash-Puffer. Inwieweit kann man... Ja, das genau.
Kannst du es in einer leichten deutschen Sprache machen?
Sparschwein.
Sparschwein, jetzt habe ich es verstanden.
Genau.
Ja, Cashflow-Puffer. Kommt direkt nach Kartoffelpuffer.
Ja, genau. Geld ansparen. Einfach Geld ansparen. Ja, das fand das Szenario auch nochmal. Also ich weiß nicht, was man dann da machen müsste, um das Szenario einmal durchzuspielen. Aber das müsste man, glaube ich, in Zusammenhang mit, wie schließen wir oder welche weiteren Maßnahmen können wir ergreifen, um diese Umsatzlöcher zu schließen. Also ich glaube, das wäre dann so ein Zielszenario, was man bedenken müsste. Das fände ich noch interessant und relevant. Habt ihr noch weitere Szenarien?
Wie definierst du denn Geld ansparen?
So, dass mein Gehalt gesichert ist, immer und überall.
Pferd.
Würde mir jetzt nicht reichen. Kannst du das noch mehr definitionsmäßig machen?
Zweifache oder das Dreifache von dem, was wir zahlen. Also ich glaube, es wären so bei 4 bis 5 Mille.
Ja, das ist ja wahrscheinlich, also wir müssen natürlich auch in der Realität bleiben. Deswegen wäre das halt so ein bisschen, also ich weiß halt nicht das Zielszenario, ne? Aber was wäre halt überhaupt machbar? Also können wir anfangen zu sparen und wie viel wäre es dann? Und was wäre so ein bisschen, also wenn wir sagen, wir zahlen jetzt irgendwie 1,5 Millionen Euro Löhne, dann ist es, glaube ich, recht utopisch zu sagen, wir haben immer 1,5 Millionen Euro auf der Bank. Weil wo sollen die jetzt herkommen? Von 2025 auf 2026? Aber rein theoretisch hat Natter recht, ne? In der Theorie wäre es halt immer schön, wenn man mindestens 2 Löhne einfach von der Bank bezahlen kann, ne? Mit liquiden Mitteln. Das heißt nicht, dass man keinen Konto Corrent hat oder so, sondern dass man so die liquide Mittel verfügbar hat, dass 2 Monatsgehälter sozusagen den Mitarbeitenden gesichert sind. Wir haben ja einen anderen Ansatz und wir verfolgen ja auch eine andere Vision, dass ja auch Gelder, die wir sozusagen ansparen, reinvestiert werden, damit wir weiter wachsen können und mehr Familien unterstützen können. Und das müssen wir einfach gegenüberstellen, ne? Inwiefern sichern wir das eine für das andere? Und weiß ich nicht, ne? Jetzt ein blödes Bauchgefühl, aber vielleicht reichen uns ja 500k, um einfach schon mal ein bisschen Luft zum Atmen zu haben, was, ja, was offene Rechnungen oder sowas angeht, die beglichen werden können. Nur als These.
Ja, ich bin da kleinlich. Heißt das, 500.000 bleiben das die ganze Zeit liquide, zu jedem Zeitpunkt im Monat. Heißt es das? Also direkt nach der Lohnzahlung müssen 500.000 stehen bleiben. Das würde das zum Beispiel jetzt heißen.
Also du kannst mich darauf jetzt nicht festnageln, weil ich auch gar nicht wüsste, was das bedeuten würde für alles andere. Ne? Das müssen wir uns halt, glaube ich, dann in der Jahresplanung anschauen.
Ich meine auch nur, wie du sparen meinst. Weil man hat ja nicht den ganzen Monat gleich viel Geld auf dem Konto. So ist ja die Realität nicht.
Ja.
Es gibt naja, ja krasse Beats Sparkonto, und so. Du hast ein Sparkonto und auf diesem Konto liegt halt dein gespartes Geld.
Aha, ja, so könnte man es definieren. Und dieses Geld wird nicht angerührt, außer?
Außer im Sommerloch. Oder außer es fehlen uns irgendwie 100.000 Euro für eine Lohnzahlung. Aber ja, genau. Ich glaube, das müsste man dann einfach betrachten.
Ja. Juli, was ist Sparen für dich?
Nein, ja, entspannt. Genau, ich habe mich einfach gefragt, ob wir das hinsichtlich der Konkretisierung so konkret machen wollen, dass wir einfach sagen, wir haben im August oder schon im Juli die Hälfte oder 2/3 der Sitter-Gehälter auf der Bank liegen als Puffer.
Stimmt, das könnte auch ein Szenario sein, ja.
Das restliche Jahr meinst du?
Nö, im Sommerloch. Also wie wir dann im Oktober und November damit verfahren, können wir dann wieder überlegen, ob wir das dann wieder reinvestieren. Aber wenn ich jetzt angucke, wann haben wir die meisten Herausforderungen, um Gehälter zu zahlen, das ist rund ums Sommerloch rum. Und dass wir jetzt so vorarbeiten, dass wir das Sommerloch gut abpuffern können, dass wir das, was jetzt dieses Jahr spät herausging um ein paar Tage, ich weiß, ich wusste, wie viele Tage es waren am Ende, aber dass wir vielleicht gucken, dass die Perspektive, ich meine, wir wachsen jetzt auch nochmal, ne, aber dass wir das um den Sommer rum als Puffer haben und ob wir den dann im November nochmal wieder reinvestieren, können wir dann auch wieder machen oder können wir darüber nochmal reden.
Also ist es nicht eigentlich, der Kontostand verbessert sich durchschnittlich? Weil dieses Ganze, das ist so zeitpunktabhängig, was ihr so sagt und wann man das anrührt und so, das ist alles, hat so viele Aspekte. Aber eigentlich wollen wir doch nur sagen, grundsätzlich soll sich der Kontostand im Durchschnitt dauerhaft nach oben bewegen. Ja, das ist doch das, was wir hier mit Sparen meinen.
Ja. Genau, und dann für mich wäre ein Zahlung, ein Ziel, also Richtung Kontostand, Sittergehälter. Das wäre für mich ein Ziel.
Naja, im Sommer nächsten Jahres sind die Sittergehälter bei 3 Millionen.
Ja, genau, wir wachsen. Ja, ich weiß. Ja.
Das macht dieses Ansparen halt auch so schwer, weil jede Sittereinstellung eine liquiditäre Belastung ist. Außer an Standorten, wo es Vorausbezahlung gibt. Aber ansonsten zahlen wir erstmal rein.
Ja. Gibt es denn noch weitere Szenarien, die man sich anschauen sollte? Natter hatte noch einen im Chat gepostet. Willst du den noch?
Genau, ich habe gerade durchgekaut, sorry. wollte jetzt nicht mit einem vollen Mund euch überraschen. Meine Frage wäre, ob eine Standortschließung auch ein Szenario ist. Also wenn ein Standort nicht mehr getragen werden kann, im Endeffekt schließen müsste, ob das auch für uns dann ein relevanter Faktor ist.
Also, dass man so eine Worst-Case-Szenario-Planung macht, meinst du? Oder das ist ja nichts, was wir wollen. Und wir werden ja eher Maßnahmen ergreifen, damit die Standorte nicht geschlossen werden müssen.
Deswegen meine Frage, ob das überhaupt ein Szenario ist.
Ich versuchen müsste, das in Verbindung mit Jules Plan hier zu bringen. Jules, ist nur dein Plan jetzt. Dann würde ich sagen, man könnte entweder fragen, wollen wir Kriterien aufstellen, ab wann eine Standortschließung überhaupt in Frage käme? Das wäre eine Frage, die man sich stellen kann, strategisch. Und jetzt ging am Ende meine Stimme so hoch, weil ich noch was Zweites hatte, aber es fällt mir nicht mehr ein.
Die Standorte machen ja auch eine Jahresplanung mit den Hobbits.
Mhm.
Vielleicht würde ich die Fragestellung davon abhängig machen, was die Standorte planen. Also, weil ich könnte mir halt gut vorstellen, dass entweder Stabilisierung geplant wird oder halt organischer Wachstum.
Wir könnten strategisch darüber nachdenken, ob wir von gemeinsam alle zusammen beschließen, dass wir von jedem Standort eine gewisse Profitabilität verlangen, damit wir uns gegenseitig Versprechen geben, dass die Ziele jetzt nicht sein dürfen, naja, wir planen es minus 200.000. Sowas. Was würde das bedeuten, das gegenseitig voneinander zu verlangen? Gibt es dann Standorte, die das auf keinen Fall leisten können? Zum Beispiel eine Frage, die ich mir stelle.
Ich glaube, das muss ich sehen und durchdiskutieren. Irgendwie, ich fühl diese Fragestellung noch nicht ganz, aber wahrscheinlich werden wir es einmal irgendwie durchexerzieren.
Darf ein Standort, einfach eine Meinung und eine Emotion auslösen, darf ein Standort, der seit 4 Jahren existiert, für nächstes Jahr einen Minus planen?
Mhm.
Wir brauchen Verwaltungsverstärkung, wir machen eine neue Leistungsart auf, ist eine Investition.
Mhm.
Und?
Ja, jetzt hast du mich. Okay, ja, das macht total Sinn, sich das anzugucken. Weil das dann ja auch bedeutet irgendwie, dass man gesamtheitlich als Unternehmen das unterstützt, ne? Also ich als Standort sage, okay, ich brauche jetzt 6 Monate, um eine neue Leistungsart irgendwie aufzugleisen. Das bedeutet, dass ich in dem Bereich 6 Monate, jetzt, ne, überspitzt gesagt, keine Ahnung, wie lange sowas dauern würde, aber dass ich 6 Monate investiere und keine Umsätze einfahre, kann das gesamtheitlich von Special Sitter getragen werden.
Auch verschiedene andere Ideen und Strategien, die man für die Erfüllung der Vision noch anbringen könnte. Wie über Franchise nochmal zu reden.
Zum Beispiel. Ja. Ja, ne, oder also Franchise wäre ja auch eine andere Einnahmequelle quasi, wenn irgendjemand sagt, alles klar, ich will einen Standort in Special Center aufmachen als Franchise. Das heißt, ich zahle euch jetzt Summe X und dann, ja, doch, also andere Geschäftsmodelle darüber. Das heißt ja dann auch nicht, dass man irgendwie sagt, okay, 2026 macht man das aber es macht ja total Sinn, darüber sich mal Gedanken zu machen. Weil in 5 Jahren gibt's uns ja auch noch. Und da braucht es vielleicht auch noch andere Wachstums- und Geschäftsmodelle. Na, dann hatte ich ja noch eingangs gesagt, ich glaube, das kann man in der Betrachtung 2025, 2026 dann sich anschauen, ist, die Hobbits haben ja unheimlich viel mit den Standorten gemacht oder die Standorte haben unheimlich viel mit den Hobbits gemacht. Und ne, welche Standorte haben erfolgreich beispielsweise Kostenverhandlungen führen können und bei welchen Standorten können wir für 2026 dies nochmal auch mit unterstützen? Genau, welche sollten wir da im Auge haben? Das wäre dann so ein, glaube ich, so ein, ja, 25-26 Vergleich eher.
Kannst du es nochmal in so einem Satz, weil ich möchte ganz gerne das hier nachher screenshotten, also für die das nicht sehen. Ich habe dieses Regler-Tool, ich versuche da so ein bisschen Abhängigkeiten darzustellen, die vielleicht existieren und ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt für verschiedene Szenarien die Regler so ein bisschen umstelle, davon einen Screenshot mache und dann mal sage, okay, das ist ein Szenario, das wir gerne wissen würden oder mal durchrechnen würden. zum Beispiel Tariferhöhung in 27. Wo seht ihr dann das Finanzrisiko? Fragezeichen. Ne? Ist unser Wachstum weiterhin möglich? Fragezeichen. Kontostand, verbessert er sich dann durchschnittlich dauerhaft? Wäre auch eine Frage, die wieder einen Zusammenhang hat.
Na, dann wäre, glaube ich, die Fragestellung, welche expliziten Maßnahmen in den jeweiligen Standorten braucht es, um die Rentabilität zu erhöhen? Nein? Nee, schmeckt der nicht?
Na, das ist kann man ja eigentlich auf einer Skala darstellen, ne? Das ist ja sozusagen sehr individuell und sind dann vielleicht 5 Maßnahmen bei der einen Sache und 3 ganz andere Maßnahmen in einem anderen Standort.
Okay, das heißt, du brauchst noch generischer wäre ja das Szenario mit wir wollen oder die Rentabilität soll 2026 weiter steigen. Wäre dann ja so ein Statement, oder nicht?
Ja. Also das EBITDA optimieren.
Ja, und ich darf Cashflow nicht sagen.
Das war für dich extra. Dauerhaft steigern.
Nee, dauerhaft finde ich komisch.
Dauerhaft findest du komisch? Okay.
Ja, dauerhaft ist schon wieder so.
Rentabilität. Nachhaltig.
Ja. Ja, das klingt doch super. Das klingt doch nach weniger CO2-Ausstoß.
Ja. Ja. Okay, wir starten mal mit 51.
Gut. Mit dem Blick auf die Zeit sollen wir hier langsam einen Punkt machen.
Ja. Ja, ich mache jetzt gleich mal einen Screen oder vielleicht mehrere Anschluss. Und dann könnte ich ja auch. Ja, dann haben wir eine Basis, auf der wir weiter diskutieren können, vielleicht beim nächsten Mal. Und wir brauchen natürlich noch viel mehr dann anderen Input. Irgendwie überschneidet es auch ein bisschen dieses Thema Komplexität. Nee, ja. Ach so, ist schon speziell für 26, was du hier möchtest, ne? Ja. Okay. Mhm. Ja, dann überschneidet es nicht so doll. Passt. Cool. Spannend. Soll ich den Screen oder die verschiedenen Faktoren irgendwie mit allen Interessierten im Spam teilen? Wer Lust hat, sich das anzugucken, kann ich ja sogar einen Link teilen. Und die Leute dran noch sagen, was ihnen noch einfällt.
Ja, genau. Wir könnten noch weitere Szenarien erfragen. Ja, dafür kannst du das gerne teilen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen uns an die Hobbits herantasten. Ich habe das Gefühl, dass sie extrem viel um die Ohren haben gerade. Wenn wir denen jetzt sagen, ach ja, hier haben wir übrigens 10 Szenarien, könnt ihr die mal bitte kalkulieren?
Ja,
ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen nach denen richten, weil sie, glaube ich, gerade ziemlich Reporting-Druck haben, wenn ich das bitte von außen betrachte.
Ja, das ist Planung vor allem. Okay, Judy, das ist doch super. Na, da deine Themen, die du noch so hast, können die bis nächste Woche warten oder sind die im zweiten Teil?
Ich habe keine Themen.
Ach so, dann habe ich vorhin falsch verstanden. Hab gedacht, du meinst, du hast noch...
Nee, das ist mit allgemeiner Arbeit beziehungsweise mit dem, was wir so als Unternehmen grundsätzlich durchschieben zum Ende des Jahres. Das war eh gemeint. Nichts für hier. Alles gut.
Ach so, Judy. Dann sage ich hallo Lukas. Ciao, Lukas.
Ciao.
Ciao.